Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Die Vorrunde ist gelaufen. Es wurde viel über diese untypische WM geredet, die im europäischen Winter stattfindet, mit einem Finale eine Woche vor Heiligabend. Zumeist dominierten die Rahmenbedingungen die Berichterstattung. Da gab es Pro und Contra, Boykott und trotz alledem Spielegucker und viele dazwischen, so wie ich. Mein Kollege Thomas Wieler ist im Studio. Thomas, du hast ganz viel gesehen, das drumherum sowieso wahrgenommen. Bist also der Richtige für eine Art Zwischenbilanz. Lass mich so anfangen. Was haben die verpasst, die die WM bisher völlig ausgeblendet haben?
Diejenigen, die sich bewusst dagegen entschieden haben, aufgrund der Menschenrechtslage in Katar, die können für mich nichts verpasst haben. Die haben vorher gesagt, sie sehen diese Weltmeisterschaft in Katar nicht. Die anderen, die du angesprochen hast, die unentschieden waren, sehen wir was nicht. Die haben vor allem das Drama in der deutschen Gruppe verpasst. Da war die Frage, kommt Deutschland noch weiter? Spanien, Japan, am Ende dann in einer wirklich dramatischen Schlussphase, die Japaner weitergekommen zusammen mit den Spaniern, die Deutschen wie 2018 raus. Und dasselbe, ein Drama auch noch mit Polen und Argentinien. Auch da ging es um die Frage, kommt Polen weiter oder Mexiko? Das war ähnlich knapp. Das waren so die Höhepunkte für mich in der Vorrunde.
Könnte denn zum Ausscheiden der Deutschen auch das ganze Theater um die Binde als Beispiel beigetragen haben, dass das für Irritation gesorgt hat, dass die Spieler sich nicht auf das Eigentliche, auf das Sportliche konzentrieren konnten?
Das ist ähnlich für mich ein bisschen wie 2018. Vor dem ersten Spiel gab es die Diskussion, wenn du dich erinnern kannst, um Gündoğan und Özil nach den Fotos mit Erdoğan damals. Da ging der WM-Auftakt gegen Mexiko schief. Jetzt hatten wir die Diskussion um die One Love Kapitänsbinde vor dem ersten Spiel gegen Japan. Das macht natürlich was mit der Mannschaft. Man will sich da fokussieren auf das Sportliche und dann werden die politischen Themen immer stärker in den Sport hineingetragen, dass sich die Spieler, dass sich die Verbände, die Funktionäre damit auseinandersetzen mögen. Ich denke, das hat schon eine Rolle gespielt. Mehr Ruhe vor dem Japan-Spiel wäre sicherlich hilfreich gewesen.
Kommen wir zum Gastgeber, kommen wir zu Katar. 220 Millionen US-Dollar hat Katar ausgegeben für diese Weltmeisterschaft. War Katar ein guter Gastgeber bis hierher?
Kann Katar ja auch dieses Geld haben, sie. Sie haben erstklassige Trainingsanlagen für die Gästenationalmannschaften bereitgestellt. 6 moderne Stadien. Wir wissen, wie die teilweise zustande gekommen sind. Dass viele Bauarbeiter gestorben sind auf den Baustellen. Auf der anderen Seite mutet diese Atmosphäre ein bisschen bizarr an bei dieser Weltmeisterschaft. Wir haben die erste Weltmeisterschaft im arabischen Raum. Das heißt, wir haben die Atmosphäre ganz anders von Fans aus Saudi-Arabien, aus Nordafrika, Marokko, Tunesien, das spürt man, da sind auch hunderte Fans in Katar dabei. Wir haben aber auch die Diskussion über gekaufte Fans, die aus Europa wirklich dann gekauft worden sind, sei es aus den Niederlanden, teilweise auch aus Deutschland. Dann haben wir auf einmal auch Fans gehabt aus dem Libanon, die Katar angefeuert haben und Influencer aus Indien, die sich für Portugal stark gemacht haben. Also dieses ganze Ambiente, das macht nicht unbedingt diese Atmosphäre aus, wie wir sie früher hatten bei anderen Fußballweltmeisterschaften.
Ja. Und die Stadien waren ja auch nicht immer voll. Trotzdem, bis hin zu Laola, es war doch durchaus eine WM-Atmosphäre spürbar.
Es ist auf jeden Fall eine Atmosphäre spürbar, eine andere. Wir haben weniger Europäer dort vor Ort. Wir haben aber auch viele, viele Fans aus Südamerika da, aus Argentinien, aus Brasilien, aus Ecuador zum Teil, wo man das Ganze auch nicht so kritisch sieht, wo man einfach sagt, wir sind zu dieser Weltmeisterschaft gekommen, um unsere Mannschaften anzufeuern.
Thomas, was war denn aus deiner Sicht sportlich die größte Überraschung bisher?
Ja, das ist Marokko auf jeden Fall. Marokko hat sich in seiner Gruppe durchgesetzt vor Kroatien und vor Belgien, also 2 Europäer. Und die Belgier sind aus dem Wettbewerb, genauso wie die deutsche Mannschaft. Und denen traue ich auch durchaus etwas zu. Sie spielen im Achtelfinale gegen Spanien. Und die Spanier, müssen wir auch sagen, haben eine junge Mannschaft am Start, haben wir gesehen, die haben Licht und Schatten. Da ist, glaube ich, sogar was drin für Marokko im Achtelfinale gegen die Spanier.
Wie gesagt, ich habe hin und wieder mal zugeschaut. Die Spiele der deutschen Mannschaft habe ich gesehen. Was mir aufgefallen ist, die langen Nachspielzeiten, die es gab, die ich so von früheren Weltmeisterschaften her nicht kenne. War das gut so?
Wir haben insgesamt schon 7 Spiele mehr jetzt, wenn man das rechnet. Aha, 64 okay. Turnierpartien sind es normalerweise. Das ist so beabsichtigt. Es gab vor der WM FIFA-Schiedsrichteranweisungen, dass man Sequenzen von mehr als 15 Sekunden konsequent nachspielen lässt. Und das bedeutet halt auch, dass wir diese sehr, sehr langen Nachspielzeiten erlebt haben, teilweise bis zu 14 Minuten. Das muss man dann halt auch so sehen, wenn es die Anweisung der FIFA vor dem Turnier gibt, dann werden die halt auch von den Unparteiischen umgesetzt.
Du hast Marokko kurz erwähnt. Wie groß sind die Chancen, dass am Ende des Turniers mal nicht eine europäische Mannschaft den WM-Pokal in die Höhe reckt?
Ja, bei 14 europäischen Startern ist immer noch die Mehrzahl im Rennen. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass es entweder eine Nationalmannschaft aus Europa oder natürlich aus Südamerika sein wird, will heißen Brasilien oder Argentinien. Bei den Afrikanern muss man sehen.
Nicht mehr im Rennen sind bekanntlich, wir sprachen eingangs darüber, die Deutschen, die sind wieder in der Heimat, können sich das von hier aus ganz in Ruhe anschauen. Ich will trotzdem noch mal darauf eingehen. Wir wollen ein bisschen in die Zukunft blicken, wie das auch Herr Neundorf, der DFB-Präsident, getan hat. Immerhin sind wir Gastgeber für die Europameisterschaft 2024. Stichwort von wegen im Rennen sind, die Deutschen sind nicht mehr im Rennen. Thomas, wie ist das? Die Deutschen sind wieder in der Heimat, können sich das alles von hier aus in Ruhe anschauen. Gleichwohl sind wir Gastgeber für die Europameisterschaft 2024. Die Frage ist, wo kriegen wir bis dahin neue Spieler her? Brauchen wir überhaupt welche? Und was sagt das möglicherweise über die Anforderungen, die wir stellen müssen an die Nachwuchsarbeit?
Also, wir wollen ja nicht wieder die Kritik-Weltmeister spielen, denn so schlecht war das gar nicht, was die deutsche Mannschaft bei diesem Turnier abgeliefert hat. Es war viel besser im Vergleich zur WM 2018. Damals hatte man 2 Spiele ohne Tor, ist mit einem Sieg und nur 2 eigenen Toren ausgeschieden. Diesmal immerhin 6 Treffer. Und dann diese Offensive. Aber spiel mir das Lied von den vergebenen Großchancen. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Es war die mangelnde Effizienz am Ende, die das aus möglich gemacht hat. Und die Abwehr. Da muss ich was tun auf jeden Fall. Eine Stabilität braucht das Ganze. Und dann werfen wir einfach mal einen Blick auf die Nachwuchsleistungszentren. Die gibt es seit 2002. Die haben, denke ich mal, auch eine Überprüfung mittlerweile verdient.
Ja.
Weil das Ganze muss einfach vielleicht auch mal überprüft werden. Dahingehend geht es nur um das Fußballspiel in der Vermittlung in diesen Nachwuchsleistungszentren, um dieses Jogo Bonito, dieses schöne Spiel. Oder sollte man mehr Wert darauf legen, den Spielern wieder diesen unbedingten Biss, den Siegeswillen zu vermitteln? Das sind ja so ein bisschen, in Anführungsstrichen, deutsche Tugenden, die zum Beispiel so ein Spieler wie Niklas Füllkrug mitbringt und ausgestrahlt hat. Der ist mit 29 Spätentdeckter für die Nationalmannschaft. Vielleicht sollte man da verstärkt drauf den Wert legen, den Fokus legen. Und dann kann man mit Blick auf 2024, denke ich mal, eine neue Mannschaft bauen.